Willkommen zur Kulturwelt. Natürlich beschäftigen uns an diesem Montagmorgen die Oscars, die in der vergangenen Nacht verliehen worden sind. Über die Preisträger reden wir gleich mit unserem Filmexperten Markus Eicher. Außerdem sprechen wir über die geplante Grundschulreform in Bayern, die viele namhafte Künstlerinnen und Künstler befürchten lässt, dass der Unterricht von musischen Fächern zukünftig geschwächt wird durch eine Zusammenlegung. Wir reden darüber mit Lydia Grün, der Präsidentin der Münchner Hochschule für Musik und Theater. Es geht um die Musiktheaterpremiere gestern Abend an der Bayerischen Staatsoper, Die Passagieren. Und wir besprechen das heute erscheinende neue Buch von Didier Eribon, Eine Arbeiterin.
Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Knut Kortzen.
Folk, Indie, Rock spielt die Berliner Band Brockhoff, die benannt ist nach ihrem Sänger und Gitarristen Fabian Brockhoff. Gerade ist ihr 5. Album erschienen und das stellen wir heute vor. Das hier ist der Song When I Leave.
When I was on top of the world, I knew it would not last, 'cause the wheels kept turning, all is thrown into the past. When I go, I will do all the things I always wanted to do. I will not look back when I start anew. I will let it all go. No path to travel, just the marks of our shoes. When I leave, I will leave. I leave it all behind. When I was lost in dead end streets, strangers singing cahoots with me, saying they love me most when I deserve it least. I told them I do not believe. They said don't mind, it takes time to achieve the right frame of mind. To let it all go and let it all run loose. There's no path to travel, just the marks of our shoes. When I leave,
Brockhoff mit einem Song ihres neuen Albums Blind Spot on the Bright Side of Life. Und jetzt richten wir unser Spotlight, unser Scheinwerferlicht auf die zurückliegende große Nacht der Filmindustrie in den Vereinigten Staaten. Hollywood ist ja nicht nur die von Ilja Ehrenburg einst so getaufte Traumfabrik, sondern hat mit der alljährlichen Oscar-Gala auch eine perfekte Form der weltweit ausstrahlenden Ruhmmanufaktur geschaffen. In Los Angeles sind in der vergangenen Nacht zum 96. Mal die Academy Awards im Dolby Theater verliehen worden. Und über diese Oscar-Nacht rede ich mit unserem Filmexperten Markus Eicher. Guten Morgen, Markus.
Guten Morgen.
Der große Gewinner des Abends ist ein Biopic über den Physiker Robert Oppenheimer, den Leiter des Manhattan-Projekts während des Zweiten Weltkriegs und Vater der Atombombe. Oppenheimer war neben Greta Gerwigs Barbie-Film ja der Kinoerfolg des vergangenen Jahres. Das Phänomen ist als Barbenheimer bekannt geworden, aber bei der Oscarverleihung hat es sich geschieden. Da gibt es jetzt einen klaren Gewinner und eine klare Verliererin.
Genau. Eben Oppenheimer, der große Gewinner, Verlierer unter anderem eben auch The Killer of the Flower Moon, Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese, 10-mal nominiert, keine einzige Statue mit nach Hause gebracht. Also man sieht da, man kann da ganz schön daneben liegen, wenn man auf die Buchmacher manchmal vertraut, wer gewinnt und wer verliert.
Als bester internationaler Film war unter anderem der deutsche Beitrag Das Klassenzimmer von Ilka Çatak nominiert. Bekommen hat den Oscar aber ein anderer Film, nämlich The Zone of Interest von Jonathan Glazer, ein Film über das Leben der Familie des KZ-Kommandanten Rudolf Höss in Auschwitz. Scharf kritisiert von Richard Brody im New Yorker, kürzlich als Holo-Kitsch, von anderen Filmkritikern, gerade hierzulande wiederum als Meisterwerk gefeiert, und auch die Academy hielt diesen Film für preiswürdig. Was hat denn der britische Regisseur Jonathan Glazer gestern gesagt, dass er den Preis bekam?
Naja, der Film, das muss man vielleicht noch ergänzen, bekam auch den Oscar für den besten Ton. Die Tonspur ist ja hier ganz besonders wichtig. Jonathan Glazer sprach oft im Vorfeld davon, dass diese Tonspur fast als eigener Film zu betrachten sei. Er bezog sich in seiner sehr konzentrierten Dankesrede auch auf Israel und Gaza. Glazer appellierte an die Humanität und sagte, der Film The Zone of Interest zeige, wohin die Entmenschlichung in ihrer schlimmsten Form führe. Sie habe unsere gesamte Vergangenheit und Gegenwart geprägt. Nun, so war das Zitat, stünden sie hier und wehrten sich dagegen, dass ihr jüdisch sein und der Holocaust ausgenutzt würde für eine Besatzung, die für so viele unschuldige Menschen zu Konflikt geführt habe. Ob es nun die Opfer des 7. Oktober in Israel oder der andauernden Attacke auf Gaza sind, alle seien Opfer dieser Entmenschlichung. Soweit Jonathan Glazer. Er stammt aus einer jüdischen Familie und widmete den Oscar zudem einer polnischen Widerstandskämpferin, die in seinem Film vorkommt. Ich fand, das war eine sehr konzentrierte, eine abgelesene Rede, ohne den üblichen Hollywood-Pathos aller ich danke meiner Frau, meiner Familie, meinem Agenten und so weiter.
Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller spielt ja in The Zone of Interest Hedwig Höss, die Frau des Lagerkommandanten. Sie war als beste Hauptdarstellerin in einem anderen Film nominiert für ihre Rolle in Anatomie eines Falls, ist da aber leer ausgegangen. War die Enttäuschung jetzt eigentlich groß nach den Sandra Hüller-Festspielen der letzten Wochen?
Naja, also ich glaube, so richtig darauf gewettet hat sie selbst nicht, dass sie das gewinnt. Man hat ja international und auch in Deutschland große Hoffnungen auf sie gesetzt, auf die aus Friedrichsroda, aus Thüringen stammende Schauspielerin, die in Leipzig lebt und auch eine bekannte Theaterschauspielerin ist. Aber obwohl sie neben The Zone of Interest auch in Anatomie eines Falls, der den Oscar für das beste Drehbuch bekam, die Hauptrolle spielt, war eben nichts mit Oscar. Sie musste sich Emma Stone als beste Hauptdarstellerin in Poor Things geschlagen geben. Und durch den Gewinn, du hast es kurz angeführt, von Zone of Interest, gingen damit auch Wim Wenders und Ilka Çatak für das Lehrerzimmer leer aus. Also heuer nichts mit Oscars für Deutschland, so wie im vergangenen Jahr bei Im Westen nichts Neues, als es gleich viermal einen Oscar gab. Aber Sandra Hüller lief wirklich von Anfang an außen vor. Die amerikanischen Buchmacher, sie führten Lily Gladstone als möglicherweise erste indigene Oscar-Gewinnerin an oder eben dann die tatsächliche Gewinnerin Emma Stone. Aber Sandra Hüller ist nun bekannt und mit ihren Filmen auch beliebt in Hollywood. Das konnte man beim Beifall im Dolby Theater deutlich hören. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht das letzte Mal bei den Oscars war.
Vielleicht können wir bei der Vielzahl der Preiskategorien noch über die beste Doku reden. 20 Tage in Mariupol, ein Film über die Belagerung der Hafenstadt Mariupol durch Russlands Angriffstruppen. Damit war ja der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine auch Teil dieser Oscar-Gala. Und wir hören mal rein, was der Regisseur des Films gesagt hat.
Probably I will be the first director on this stage who will say, I wish I would never made this film. I wish to be able to exchange this to Russia never attacking Ukraine, never occupying our cities. But I cannot change the history. I cannot change the past. But we all together, we can make sure that the history record is set straight. And that the truth will prevail, and that the people of Mariupol and those who given their lives will never be forgotten.
Ja, das war die Rede des für den erschütternden Dokumentarfilm 20 Tage in Mariupol ausgezeichneten ukrainischen Regisseurs Mstislav Tscherno. Der Film, der die katastrophalen Folgen der Belagerung der Stadt für die Zivilbevölkerung zeigt, er erhielt ja bereits zahlreiche Auszeichnungen, ist auch in der ARD-Mediathek übrigens noch zu sehen. Der Regisseur betonte mit ernster Miene, dass dies der erste Oscar in der ukrainischen Geschichte sei und zugleich würde er ihn sofort eintauschen für eine Gegenwart, in der sein Land nicht von Russland angegriffen wird. Mahnende Worte also. Er wünschte sich, er hätte diesen Film nie machen müssen. Es gehe nun darum, Geschichte richtig aufzuzeichnen und die Wahrheit zu präsentieren. Und noch einen Bezug zu Russland gab es übrigens in der Show. Bei der üblichen Ehrung der verstorbenen Academy-Mitglieder und Filmprominenten wurde eine Einspielung des im russischen Straflager verstorbenen Bürgerrechtlers Alexei Nawalny vorangestellt.
Jetzt haben wir einige politische Statements ja von dir referiert bekommen. Was kann man denn allgemein über die Show und über den Moderator dieser Show, Jimmy Kimmel, sagen?
Naja, Jimmy Kimmel machte zum Auftakt der Verleihung gleich mal mehrere Scherze und betonte, dass nach Meinung vieler auch Regisseurin Greta Gerwig für einen Oscar hätte nominiert werden sollen. Ihr Film Barbie war zwar mehrfach nominiert, allerdings nicht für die beste Regie und dafür gab es wirklich lauten Applaus. Es war eine klassische, würde ich sagen, kurzweilige Oscar-Show mit einem routinierten Gastgeber, dem ein ziemlicher Schnelldurchlauf war, oft bei dem zwei Kategorien in einem präsentiert wurden und die Preise dann eben übergeben wurden. Man hatte viele ehemalige Oscar-Gewinner als Presenter auf die Bühne geholt, von Michael Keaton über Charlize Theron, Christopher Waltz, Al Pacino oder Steven Spielberg. Beim besten internationalen Film, da gab es noch eine Spitze, da merkte Kimmel übrigens an, dass zwei davon mit Sandra Hüller in der Hauptrolle seien. Und dazu gab es, wie ich finde, eine ziemlich schale Bemerkung. Hüller, so sagte Kimmel, spiele eine Frau, die wegen Mordes an ihrem Ehemann vor Gericht steht und eine Nazi-Hausfrau, die in der Nähe von Auschwitz lebe. Während dies für die amerikanischen Kinobesucher sehr schwere Themen seien, nennen man dies in Sandra Heimat Deutschland Romcoms, also romantische Komödien. Da gab es Aufstöhnen beim Publikum. Sandra Hüller lächelte die Bemerkung gequält weg.
Markus Eicher war das über die 96. Oscarverleihung in Los Angeles. Vielen Dank für die durchwachte Nacht.
Bitte sehr.
8.41 Uhr gleich 42 ist es mittlerweile. Sie hören Bayern 2 und hier sind Brockhoff mit dem Titelsong ihres neuen Albums Blind Spot on the Bright Side of Life.
I spend the lazy day out in the sun. There was nothing on my mind and nothing needed to be done. I wished I had a smoke, but then just bought a new pack of chewing gum. Some street band played a song I vaguely knew. Their singer sang, for you, it's all for you. And then he looked down, said he like, I guess I'll sing as I was supposed to do. Oh yeah, it's been a long, long time since I last felt the light. I'm fine, I just do nothing but watch the world pass me by. Here in this blind spot on the bright side of
Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt. Prominente Musiker wie die Geigerin Anne-Sophie Mutter und der Dirigent Sir Simon Rattle haben sich Ende vergangener Woche in einem offenen Brief gegen die Pläne für eine Unterrichtsreform an bayerischen Grundschulen ausgesprochen. Wir möchten Sie mit Nachdruck daran erinnern, dass Sie durch den Artikel 3 der bayerischen Verfassung verpflichtet sind, dem Land Bayern als Kulturstaat gerecht zu werden, schreiben die Künstler unter anderem an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und an die Kultusministerin Anna Stolz. Wir möchten Kindern die Möglichkeit geben, mit Kunst und Musik in Berührung zu kommen, heißt es in dem Schreiben. Was Sie vorhaben, sind Kürzungen am völlig falschen Ort, heißt es in diesem Brief an Söder und Stolz, der vom Bariton Christian Gerhaher und der Violinistin Julia Fischer, beide Professoren an der Münchner Musikhochschule, initiiert und von vielen weiteren namhaften Musikern mittlerweile unterzeichnet worden ist. Mir zugeschaltet ist jetzt die Präsidentin der Hochschule für Musik und Theater in München, Professor Lydia Grün. Guten Morgen, Frau Grün.
Guten Morgen.
Frau Grün, was halten Sie von der Idee, kreative Fächer wie Musik und Kunst zusammenzulegen?
Ich glaube, von der Idee eines Fächerverbundes hier muss man sich sofort lösen. Das ist eine Entscheidung sozusagen wider fachlichen Wissens. Gerade das Thema kulturelle Bildung an Schulen, gerade an Grundschulen, ist essentiell wichtig, sozusagen gerade im besten Lernalter von Grundschülerinnen und Grundschülern. Und das ist im Übrigen auch eine Bildungserwartung oder eine Erwartung von vielen Eltern, die wir, also über 70% haben wir in einer Befragung des Rates für kulturelle Bildung festgestellt, die eben auch erwarten, dass Schule ein kultureller Bildungsort ist für kulturelle Inhalte, die zum Beispiel in der Freizeit nicht so häufig stattfinden.
Sie haben dem von Ihnen gerade erwähnten Rat für kulturelle Bildung 4 Jahre lang angehört, von 2017 bis 2021. War damals eigentlich schon zu beobachten, dass die kulturelle Bildung an den Schulen im schleichenden Niedergang begriffen ist und dass man lieber auf andere, vermeintlich reellere oder wichtigere Fächer, wie im bayerischen Fall etwa auf Religion, setzt?
Also der Rat für kulturelle Bildung war insgesamt ja eine Reaktion auf genau diese Entwicklung, die Sie gerade beschreiben. Und wir haben das zum Abschluss unserer Arbeit dann auch 2020 in einer bildungspolitischen Handreichung zusammengefasst. Viele Studien, mit denen wir uns beschäftigt haben, beziehungsweise die wir auch als Rat für kulturelle Bildung damals initiiert haben, haben sich genau mit diesem Punkt, nämlich wie kann kulturelle Bildung an Schulen jeglicher Schulform, also von der Grundschule bis zum Gymnasium, verankert werden, auch mit Blick beispielsweise auf den Ganztag. Das war ein Hauptthema von uns, weil die Schule der Ort ist, wo wir alle kleinen Menschen, alle Kinder sozusagen an einem Ort haben, egal aus welcher Familie sie kommen, wie reich oder arm diese Familie ist, in welchem Teil eines Landes sie leben, also in der Stadt oder auf dem Land oder in den ländlichen Räumen. Deshalb ist Schule der zentrale kulturelle Bildungsort. Und natürlich war das damals schon sozusagen, also das ist ja noch gar nicht so lange her, schon ein wichtiger Punkt sozusagen, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben. Und wir haben auch versucht, sozusagen die Politik, die politischen Entscheidungsträger eben mit diesen bildungspolitischen Handreichungen mit ausreichend Zahlenmaterial und Fachwissen zu versorgen, damit so etwas, was jetzt gerade in Bayern auf dem Plan steht, möglichst nicht passiert.
Was sagen denn eigentlich Forschung und konkrete Erfahrung dazu? Was geschieht, wenn Kunst und Musik weniger stark in der Grundschule gelehrt und unterrichtet werden?
Sie haben sowas wie, ich nenne das immer einen Strömungsabriss. Also gerade bei der Beschäftigung mit Kunst und Kultur oder kulturellen Praktiken, um es mal so zu sagen, brauchen Sie Kontinuität. Sie brauchen die laufende, die fließende Auseinandersetzung mit Werken, mit Kunst, mit Musik. Ich mache das mal an einem Beispiel. Wenn Sie mit einer Klasse oder einer Lerngruppe zum Beispiel kompositionspädagogisch arbeiten, also alle Kinder sollen eine gemeinsame Komposition erstellen, dann haben Sie erstmal den Punkt, dass man sich mit Geräuschen, mit Klang auseinandersetzt. Und zwar egal, ob jemand ein Musikinstrument zu Hause beispielsweise lernt und die Eltern dafür auch die ausreichenden Ressourcen haben, das zur Verfügung zu stellen oder nicht. Das heißt, Sie haben einen Moment, in dem Sie sich mit Welt auseinandersetzen. Und das kann eben nicht nur einfach punktuell stattfinden, sondern das sollte kontinuierlich stattfinden, damit man dann zum Beispiel, wenn man dann gemeinsam eine Komposition erstellt oder zusammen, also Komposition ist vielleicht ein zu großes Wort dafür, aber ein gemeinsames Klangerlebnis, dann muss man sich als Gruppe zum Beispiel auch Regeln geben. Man muss sich miteinander verständigen über Fremdsprachen oder Muttersprachenkenntnisse hinweg. Und das können Sie in Kontinuität viel, viel besser, als wenn das mal, ich sag mal, ein nettes Projekt nebenher ist oder, wie es jetzt geplant ist, sozusagen im epochalen Unterricht, also sozusagen speckenweise stattfindet und dann wieder etwas anderes stattfindet. Deshalb ist es so wichtig, dass hier eine laufende Beschäftigung damit passiert, um zum einen nicht einen Wissens-, sondern einen Kompetenzerwerb sozusagen zu erzielen und das auch bedeutend für die Klassengemeinschaft oder für die Lerngruppe als Kollektiv zu machen.
Das sagt Lydia Grün, die Präsidentin der Münchner Hochschule für Musik und Theater. Frau Professor Grün, haben Sie vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und wir kommen zu der bayerischen Musiktheaterpremiere des gestrigen Abends. An der Bayerischen Staatsoper inszenierte erstmals der 44-jährige Regisseur Tobias Kratzer. Ab 2025, ab kommendem Jahr also, wird der gebürtige Landshuter Intendant der Hamburgischen Staatsoper sein. Und Tobias Kratzer hatte sich einen Zweiakter aus dem Jahr 1968 vorgenommen. Die Oper Die Passagieren vom Polen Mieczysław Weinberg. Peter Jungblut war bei der Premiere.
Die Toten sind nicht tot, sagte der Dramatiker Heiner Müller einmal. Und er meinte das weder tröstlich noch christlich, sondern sah es als nüchterne Feststellung. Die Toten fragen uns nicht, ob wir mit ihnen leben wollen. Sie sind in unseren Erinnerungen genauso präsent wie in unseren Träumen, auf unseren Bildern. Und sie prägen unsere Persönlichkeit, ob wir wollen oder nicht. Denn jeder hat eine Erziehung hinter sich, schaut auf Erlebnisse zurück. Davon erzählt der sowjetische Komponist Mieczysław Weinberg in seiner wegweisenden Oper »Die Passagierin«. 1968 geschrieben, wurde sie erst fast 40 Jahre später aufgeführt. Grund dafür ihr abstrakter Humanismus, wie die Parteioberen in der Sowjetunion argumentierten. Gemeint war damit wohl, dass Weinberg die Toten zu Wort kommen lässt, in diesem Fall die Toten von Auschwitz, aber eigentlich die Toten jeder Art von Quälerei und Unmenschlichkeit. Auf einer luxuriösen Atlantiküberquerung in der unmittelbaren Nachkriegszeit treffen Täterin und Opfer aufeinander, eine ehemalige SS-Aufseherin und eine polnische Gefangene. Diese Begegnung auf dem Schiff ist natürlich ein Sinnbild für die Fahrt durchs Leben, für die schicksalhafte Reise von der Tat zum Tod. Anneliese Franz, die Ex-Aufseherin, wird auf Schritt und Tritt von den Toten begleitet und es ist völlig egal, ob sie wirklich einer ehemaligen Gefangenen begegnet oder nur in ihrer Einbildung. Der geniale Kunstgriff von Weinberg, er zeigt nicht den Hass der Menschen auf die Unmenschen, sondern umgekehrt den Hass der Mörder auf ihre Opfer. Anneliese Franz hält Menschlichkeit nicht aus, findet Liebe unerträglich und wird irre an ihrer eigenen Leere und Grausamkeit. Tobias Kratzer und sein Ausstatter Rainer Sellmeier machen daraus an der Bayerischen Staatsoper in München einen so fesselnden wie bildstarken Opernabend. Dabei verzichten sie optisch konsequent auf jede Art von KZ-Realismus. Es gibt keine gestreifte Häftlingskleidung, keinen Stacheldraht und keine Wachtürme, nur Lautsprechergeblärr. Zu sehen sind vielmehr die Balkone und Kabinen eines offenbar exklusiven Kreuzfahrtschiffs, auf dem sich die Passagiere amüsieren, auch diejenigen ohne Gewissen. Die Toten sind immer dabei. Die jugendliche Anneliese Franz wird von sich selbst als alter Witwe begleitet, mit der Urne des Mannes in der Hand. Die Stimmen der Opfer melden sich von allen Decks und sie rufen ihre Wut auch in den Ballsaal hinein. Sie vergessen die Lebenden garantiert nicht. Gerade dieser Kontrast aus Nachkriegsschikaria und Auschwitz-Vergangenheit lässt einen schier den Atem anhalten, natürlich in erster Linie wegen des furiosen Spiels von Sophie Koch als Täterin Lisa und Elena Zalagova als ihr Opfer Martha. Beide spielen so intensiv, als ob eine Kamera ständig Großaufnahmen von ihnen machen würde. Das ist packend wie ein Kinothriller, aber eben gerade keine Gespenstergeschichte, sondern eine unfassbar genau gearbeitete Psychostudie. Charles Workman gibt den nur um sich selbst besorgten westdeutschen Diplomaten, der die Auschwitz-Vergangenheit seiner Frau ausschließlich als Karriereproblem sieht. Dirigent Wladimir Jurowski geht ungewöhnlich präzise an diese Partitur, die an die großen Symphonien von Schostakowitsch und dessen Jazz-Zitate erinnert. Da wird sehr genau gezählt und rhythmisch strukturiert, damit die verschiedenen Erinnerungsebenen verdeutlicht werden. Der Walzer, der hier erklingt, ist ein Todeswalzer, ein Echo der Menschenvernichtungsmaschine. Diese Passagierin hat viele Zuschauer verdient. Schade, dass schon bei der Premiere einige Plätze leer blieben. Aber wie hatte Heiner Müller gesagt, die Toten sind jedenfalls nicht abwesend.
Peter Jungblut war das über die Passagierin an der Bayerischen Staatsoper. Auf der Lit Cologne ist er am Wochenende gerade aufgetreten, der französische Soziologe Didier Ribon, der mit seinem autobiografischen Buch Rückkehr nach Reims auch hierzulande einen Bestseller gelandet hat. 150.000 Exemplare sind allein in Deutschland davon verkauft worden. Nun liegt das neue Werk des 70-Jährigen vor, wiederum eine Gesellschaftsanalyse, die von Persönlichem ausgeht. In Eine Arbeiterin geht es um seine Mutter, die nach einem harten Leben als Fabrikarbeiterin und einer kleinen Rente von ihren Söhnen schließlich in einem Altenheim untergebracht wird. Judith Heidkamp.
Ma mère me laissait des messages la nuit sur mon répondeur en me disant « On me maltraite ici, je suis malheureuse, je ne sais pas ce que je leur ai fait, pourquoi ?»
Am Anfang des Buchs standen Anrufe seiner Mutter aus dem Altenheim, so erzählt Eribon im französischen Fernsehen. Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Ich werde misshandelt, was habe ich getan? Die verbieten mir zu duschen.
Du wirst sehen, alles wird gut. Ein Auszug aus einem Brevier für Söhne und Töchter, die gute Miene zum bösen Spiel machen müssen, während das Leben ihrer Mutter oder ihres Vaters in den Grundfesten erschüttert wird.
Denn die Wahrheit ist, Pflegeheim, das ist die letzte Station. Alleine kommt sie nicht mehr zurecht, dennoch wehrt die Mutter sich mit aller Macht gegen die neuen Lebensumstände, die eben nicht gut werden, die ganz objektiv mit weniger Selbstbestimmung, weniger Freiheit und noch weniger Hoffnung auf Verbesserung verbunden sind. Und die geprägt sind von Unterfinanzierung und Profitlogik.
Man erklärte mir, damit meine Mutter aufstehen könne, müssten zwei männliche Pflegehelfer sie aus dem Bett heben. Das gehe nur einmal pro Woche.
Et là, j'étais pris d'exaspération, de colère. Je dis, comment c'est possible qu'on traite les personnes âgées comme ça?
Eribon ist außer sich, telefoniert, recherchiert, schreibt gleichzeitig sehr nüchtern die Szenen auf, die er in diesem so privaten Zusammenhang erlebt hat. Er liest sich ein in die Berichte über französische Altersheime, die in der Tat von skandalösen Zuständen sprechen. Doch gegen das System kommt er nicht an. Und es geht ihm auch nicht um Enthüllungsjournalismus. Er versucht, über seine eigene Geschichte, die gesellschaftliche Funktion, Umgang mit Alter und Bedürftigkeit zu verstehen und zum politischen Thema zu machen. So wie er das in Rückkehr nach Reims auch getan hat. Sein Weg von der rechtsextremen Unterschicht zum politisch engagierten, linken, offen homosexuellen Soziologieprofessor als politisches Analyseinstrument. Aus diesem Buch kennen wir seine Familie schon und wissen auch, wie schwer der Bruch war und wie groß der Hass.
War die soziale Gewalt und Deklassierung, die Erniedrigung, die meine Mutter ihr Leben lang erfahren hatte, im Zuge eines mysteriösen soziopsychologischen Umwandlungsprozesses, zu einer unaufhörlichen verbalen Gewalt gegen jene Menschen geworden, auf die herabzublicken sie sich im Recht fühlte?
Tod, Trauer, Gewalt, seine Familiengeschichte, die Familie als gesellschaftliche Bezugsgröße, Fragen von Generation, Klasse, Arbeit, Ritual, viele literarische Spiegelungen. All das prägt das zwischen Abstraktion und Konkretion wandernde Nachdenken in eine Arbeiterin. Und als Leserin wandert man gerne mit. Ribons Stil ist klar und unprätentiös und Sonja Finks Übersetzung erneut klug und treffend. Vor allem aber kommt dem Autor immer wieder die Wut. Bedürftige Menschen, die vereinzelt und hilflos einer mal staatlichen, mal privatwirtschaftlichen Altersverwaltung und den ihr zugestandenen Ressourcen ausgeliefert sind, sie haben keine Lobby und keine Chance, je eine zu bekommen. Nicht mal die Philosophie, so Eribons Fazit im letzten Kapitel, rechne mit einem Subjekt, das keine Zukunft mehr gestalten kann. Die Klage meiner Mutter war sehr politisch, sagt Didier Eribon hier, aber ich war ihr einziger Adressat. Und so sei er mit diesem Buch zum Sprecher all der tausenden Mütter geworden, die nachts ihre Kinder anrufen, um zu sagen, dass sie misshandelt werden. Didier Eribons Mutter starb in der Woche nach dem Umzug ins Heim. Aus seiner Sicht war es ihre Entscheidung.
Eine klare Empfehlung. Didier Eribons Buch »Eine Arbeiterin. Leben, Alter und Sterben« ist bei Surkamp für 25 € erschienen. Und das war's von uns. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kortzen.